Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
1998. Ich wohnte in einer Seitenstraße der Schönhauser Allee und war an diesem Abend am Kollwitzplatz verabredet. Es schneite schon seit Stunden, als ich mich zu Fuß auf den Weg machte. Auf der Schönhauser Allee fährt die U-Bahnlinie U2 als Hochbahn und ich lief unter den Stahlträgern der Bahntrasse entlang. Rechts und links von mir das Schneetreiben, die Hausfassaden nur vage erkennbar. Die Straße war mit einer dicken Schneeschicht überzogen, Autos fuhren keine. Es war völlig still, nirgendwo ein Mensch zu sehen, das lautlose Weiß schluckte alle Geräusche. Ich hatte das Gefühl, ganz alleine durch diese unglaubliche Stadt zu laufen. Alleine und vollkommen mit mir im Reinen. Die Zeit davor hatte ich mir viele Gedanken darüber gemacht, was das Leben wohl für mich bereithalten mag. Diese Grübelei war mit einem Mal wie weggefegt, als hätte sich der Schnee auch darüber gelegt. Alles schien möglich. Es war ein magischer Moment, wie man ihn nicht oft erlebt, euphorisch und melancholisch zugleich. Ja, also ein einfaches Kochrezept. Ihr beginnt mit einer Geschichte, ihr leitet eine Geschichte ein, schreibt über ein Buch und endet dann mit der Auflösung dieser Geschichte oder mit einer anderen Geschichte, die damit verwandt ist. Ja. Und weil eben nicht nur Uwe Storytelling nutzt, sondern eben auch andere Blogger, habe ich diese euch auch mitgebracht. Beim Kaffeehaussitzer, also Uwe, findet ihr bei ziemlich vielen Artikeln irgendwelche Geschichten aus seinem Leben, Storytelling-Elemente. Aber genauso gut bei Sophie Weigand von Literaturen, die URL lautet Literaturismus. Auch sehr interessant ist der Blog von Mareike Fallwicke, Bücherwurmloch, und sie hat gerade eben auch erst ein Buch veröffentlicht. Also sie weiß ganz genau, wie Storytelling funktioniert. Sehr interessant ist auch pinkfish.net von Sacher Reul und der eben schon angesprochene Blog von Tobias Nazemi, Buchrevier. Ja, also hört bitte auf Hermine und googelt diese Plots. Ja, beides. Und zum Schluss, was wäre eine Buchmesse ohne weitere Bücher? Ich habe euch zwei Storytelling-Bücher mitgebracht, die ich sehr toll fand und die ihr euch unbedingt anschauen sollt, wenn ihr weiter die Methoden des Storytelling kennenlernen wollt. Und zwar Tell Me. Das ist ein sehr anschauliches Buch mit vielen Grafiken und sehr einfachen Erläuterungen. Es geht darum, wie Geschichten wirken. Es geht um Storytelling-Methoden und Best Practices in Unternehmen. Dann Storytelling von Pia Kleine-Wieskamp ist wissenschaftlicher. Sie ist auch nicht die Autorin des Buchs, sondern eben die Herausgeberin. Das heißt, es gibt verschiedenste Autoren, die zum Storytelling in diesem Buch geschrieben haben. Das ist umfangreicher und eher noch für Unternehmen geeignet. Und das letzte ist gar kein Buch über Storytelling. Das habe ich nämlich reingemogelt, weil ich es ganz wichtig finde, auch auf die Sprache zu achten. Und das ist ein Klassiker für Journalisten, Deutsch für junge Profis. Und das hat mich mit Stil und mit Satzbau zu tun und wie man Sätze flüssig und gut lesbar schreibt. Eine ganz große Empfehlung von mir. Ja, und das Ende meines Vortrages möchte ich mit einem Zitat von Max Frisch begehen. Wir probieren Geschichten an, wie man Kleider anprobiert. Also, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was Storytelling grundsätzlich ist und wie ihr es für euren Buchblog nutzen könnt. Am Beispiel von Rezensionen, aber das lässt sich natürlich auch auf alle anderen Artikel übertragen. Ja, also, fangt an, mit Geschichten herum zu experimentieren und schreibt einfach. Ja. Dankeschön. Also ich habe jetzt noch recht viel Zeit für Fragen eingeplant und ihr könnt gerne welche stellen. Also 10 Minuten haben wir ungefähr. Sprichst du laut genug? Und ich gebe dann. Ja, okay, die Frage war, wie findet man am besten für Artikel oder Rezensionen einen schlagkräftigen Titel? Ja, also bei Buchblogs ist man immer ein bisschen gebremst, weil man ja irgendwie Autor und den Titel des Buches in die Rezension schreiben möchte, weil man ja das eindeutig haben will. Also ich mache das ganz oft so, dass ich beides nenne und dann noch mit einem oder und mit und oder ein und verknüpfe, was eine genauere Aussage zum Inhalt hat. Das ist immer recht lang. Ja. Tatsächlich greift es dann auch in die Suchmaschinenoptimierung ein. Und ich, ja, es gibt aber einen Trick. Und zwar auf meinem Blog habe ich die Titel recht lang und recht bezeichnend, aber für Google schreibe ich das dann eben um mittels Plugin. Also ich habe einen WordPress-Blog und Google sieht dann eben den Titel und den Autorname und dann eben Rezension als Schlagwort. Das ist meine Empfehlung, das so zu machen. Das ist wichtiger für Google als... Ja. Kam noch die Frage, welches Keyword ich dann generell verwende. Das kommt drauf an. Häufig ist es der Buchtitel oder eben der Autor. Ja. Ist das okay? Ja. Hat noch? Ich komme mal hinter.
Vielleicht bei dem Storytelling, also eine Rezension soll ja auch irgendwie immer objektiv sein und irgendwie auch fachwissenschaftlich manchmal bei uns, wenn es irgendwie ein bisschen auch journalistisch sein soll. Und jetzt wäre so die Frage, wie du da vielleicht sagen würdest, wie man da einen gute Kombi findet, dass man sagt, okay, man möchte ja irgendwie Spannung aufbauen und trotzdem soll es ja auch nicht unglaubwürdig sein und nicht plötzlich selber ein Roman werden.
Ja, also ich finde, man muss da unterscheiden zwischen dem, was im Feuilleton geschieht, und dem, was auf Buchblogs passiert. Weil Buchblogs leben ja viel vom Blogger an sich und von seinen Erfahrungen. Ja, es ist halt die Frage, was du möchtest. Ob du, tatsächlich die erfolgreichsten Buchblogger meiner Meinung nach sind die, die ihren Charakter nach außen kehren und das Fachliche ja auch irgendwie schon drauf haben, eben durch die Routine, aber das zurückstellen. Ja, ich denke, es ist tatsächlich... Ja, ich würde das auch so machen. Okay. Ja. Okay, gut. Noch? Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass es für dich mehr Leser auf deinem Blog gezogen hat oder dass sich mehr Diskussion dadurch ergeben hat in deinen Kommentaren?
Ja, unbedingt. Also allein dadurch... Dadurch, dass ich meine persönlichen Erfahrungen geteilt habe, kriege ich immer relativ viele Kommentare von meinen Lesern, eben auch mit ihren eigenen Erfahrungen oder manchmal sogar auch Ratschlägen. Ja, gibt es noch eine Frage? Nein, ganz von, tut mir leid.
Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du nochmal die 5 Gründe aufmachen kannst, weil wir ein bisschen später gekommen sind.
Ja, das geht. Und gibt es noch eine andere Frage? Okay, dann würde ich das jetzt beenden und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich demnächst ganz viele tolle Artikel lese. Das? Okay.
das aber noch. So, hallo zusammen. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Ihr habt schon gleich mitgekriegt, wahrscheinlich, dass mein herausragendes Alleinstellungsmerkmal absolute Technik-Chaos ist. Aber ich hoffe mal, es funktioniert trotzdem, selbst wenn die Punkte jetzt nicht so elegant hin und her scrollen. Mein Name ist Gloria Manderfeld. Ich betreue das Buch Blog nerdgedanken.de und ich habe vor einiger Zeit, als ich auf der Suche war, mal nach anderen Blogs, festgestellt, dass es mir unglaublich schwer gefallen ist, diese Blogs zu unterscheiden. Weil, ganz ehrlich, in jedem Buchblog gibt es Rezensionen, es gibt Coverfotos, es gibt eine Vorstellung des jeweiligen Autors. Und dann? Wo ist der Punkt, der mich als Leser bei so einem Blog hält, ohne dass ich erst mal 20 Rezensionen gelesen habe? Denn, seien wir ehrlich, das macht kein Mensch. Wenn man das erste Mal einen Blog besucht, sieht man das Design, man sieht idealerweise so 2, 3, 4 Artikel. Und wenn einem dann nicht sofort irgendwas ins Auge sticht, das man interessant findet, dann ist das Blog ganz schnell wieder zugemacht. Also entweder man holt sich den Leser dadurch, dass man etwas rezensiert, was er interessant findet. Das ist eine Glücksfrage. Oder aber man hat irgendetwas, das diesen Leser dann sofort bei dem Blog hält. Vor einigen Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mein Business Coach hat gesagt, das Problem, das du haben wirst, haben alle Leute, die irgendwas verkaufen. Nämlich, wie kriege ich den Kunden in meinen Laden? Egal, was ich selbst verkaufe, man möchte ja zuerst, dass der Kunde nicht vor dem Schaufenster stehen bleibt, sondern reingeht und sich anguckt, was man anbieten kann. Mit Blogs ist es genau dasselbe. Weil, was wir anzubieten haben, sind Rezensionen zu Büchern. Da steckt unser Herzblut drin. Das ist Literatur, die wir gut finden. Das sind ja Bücher, die wir nicht ohne Grund empfehlen oder verreißen, wenn sie richtiger Mist sind, klar. Aber selbst dann steckt man Zeit rein, man steckt Herzblut rein und man steckt ein bisschen was von sich selbst in die Sache. Also müssen wir gucken, wie kriegen wir den Leser dazu, dass er nicht vor dem Schaufenster, nämlich der hübschen Aufmachung unseres Blogs, stehen bleibt, sondern dass er reingeht und was kauft. Klar, wir verkaufen jetzt keine Bücher, aber wir verkaufen uns selbst, unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Meinung. Und wir möchten natürlich, dass unser Kunde, der Leser, wieder zurückkommt und sagt, hey, das nächste Mal finde ich da hoffentlich auch irgendwas Interessantes und vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Oder seinen Freunden sagt, hey, da gibt's was Cooles, geh doch da mal hin. Und genau deswegen rede ich heute über Alleinstellungsmerkmale. Das braucht nicht nur jeder, der irgendwas verkauft. Ich denke, es kann sich auch für einen Buchblogger sehr gut lohnen. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen scrollen. Was ist denn eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal? Wer nicht irgendwie ein Business hat, wer sich nicht selbstständig macht, wer nicht irgendwie in irgendeiner Form Verkäufer ist, wird mit diesem Begriff relativ wenig zu tun kriegen. Im Marketing sagt man dazu, das ist ein herausragendes Leistungsmerkmal. Dadurch hebt sich das Angebot eines Verkäufers, in diesem Fall sind wir halt die Buchblogger, wir verkaufen unsere Meinung, davon hebt sich das Angebot von dem der Mitbewerber ab. Und die Mitbewerber sitzen hier nebendran. Ihr wollt ja, dass die Leser zu euch kommen. Nicht zu dem nebendran, nicht zu dem, der dort hinten sitzt und nicht zu den Leuten, die irgendwo anders rumlaufen. Ihr wollt, die kommen zu euch. In einer Masse von Personen ist das Alleinstellungsmerkmal meistens ein optisches Detail. Ganz ehrlich, wenn ihr hier rausgeht, werdet ihr mit der hohen Wahrscheinlichkeit vergessen haben, wie ich heiße, wie mein Blog heißt und was mich so interessiert. Aber ihr werdet euch garantiert daran erinnern, dass irgendein Freak mit blauen Haaren und einem Hut einen Vortrag gehalten hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn das Alleinstellungsmerkmal euch dazu bringt, mir ein bisschen genauer zuzuhören, dann habe ich alles richtig gemacht. Woran erinnert ihr euch mehr, wenn ihr irgendwie eine coole Blumenwiese seht? Mal so als ganz plattes Beispiel. Tolle Blumen. Schaut man sich im Sommer verdammt gerne an. Würde ich auch gerne angucken. Aber im Gedächtnis wird mir wahrscheinlich diese verdammte gelbe Blume bleiben, die unter blauen Blumen irgendwo auf dieser Wiese ist. Weil es ist die einzige gelbe Blume. Und unser Job als Buchblogger ist es, den Lesern irgendwann mal die gelbe Blume zu sein, unter den vielen blauen Blumen. So ein Alleinstellungsmerkmal hat riesige Vorteile. Wir bewegen uns in einer literarischen Szene, in der es nicht nur sehr viele Bücher gibt, sondern auch unglaublich viele Buchblogger. Klar, man kann natürlich sagen, ich bin special. Aber wenn davon niemand was erfährt, wird es verdammt schwierig. Ich selber bewege mich mit meinem Blog in einer Nische, in der es schon relativ viele arrivierte und auch größere Anbieter gibt. Leute, die mit Teams dran sitzen. Ich bin eine Einzelperson. Ich kann die Taktung und Frequenz eines Blogs, hinter dem 4, 5 oder 10 Leute in einer Redaktion sitzen, niemals selbst hinschaffen. Außer ich höre auf zu arbeiten und schreibe nur noch Rezensionen. Und das, seien wir ehrlich, das schafft wahrscheinlich niemand von uns. Das heißt, ich schaue, dass ich eine Nische finden muss, wo ich mich reinsetze und sage, hier ist es bequem und alle Leute, die das interessant finden, was ich interessant finde, sind bei mir höchst willkommen und ihr kriegt mehr davon. Was der nächste Vorteil ist, hat mit SEO zu tun, mit Suchmaschinen, mit Verlinkungen und natürlich auch damit, dass ihr anfangen könnt, euch eine Community zu bauen. Wenn ihr über ein bestimmtes Thema sehr häufig schreibt, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, andere Leute zu finden, die über dieses Thema auch schreiben, die vielleicht bei euch kommentieren oder ihr kommentiert bei denen. Und es baut sich langsam, aber sicher ein Netzwerk auf, über das dann Leute, die diese anderen Leute kennen, mit denen ihr bekannt seid, irgendwann euer Blog finden. Oder man sucht dann einen Suchbegriff, der mit dem Thema zu tun hat, über das ihr schreibt, und findet dann darüber euer Blog. Rezension als Suchbegriff bei Google, vergesst es. Es sind ungefähr 100.000 Seiten, wo irgendwo Rezension drin vorkommt. Man wird euch niemals allein dadurch finden. Auch nicht über euren Namen, denn den kennt ja noch niemand. Und was natürlich etwas ist, das man heutzutage nicht vergessen darf, wir alle sind wahrscheinlich keine reichen Leute. Das heißt, wir müssen über Kooperationen, über Rezensionsexemplare, über die Zusammenarbeit mit Verlagen unsere Bücher bekommen. Und da ist es natürlich sehr, sehr viel leichter, wenn ich zum Beispiel als Rollenspielblogger sage, hallo, lieber Rollenspielverlag XY, ich schreibe speziell über Rollenspiele. Wie wäre es, wenn du mir ein Rezensionsexemplar schickst? Du kriegst dann in meinem Blog, bei dem sowieso schon andere Rollenspiele rezensiert werden, eine Rezension über dein Rollenspiel. Und Rollenspieler lesen das dann. Das heißt, man gibt dem Verlag gleich mal schon eine Aussicht auf die mögliche Zielgruppe. Wenn der Verlag sagt, ja, super, ich möchte mehr Rezensionen über mein Rollenspielsystem haben, dann liegt das Rezensionsexemplar ziemlich sicher bald auf eurem Tisch. Aber es gibt natürlich auch so Aspekte, wo man sagen könnte, das ist ja vielleicht ein super Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte euch aber auch erklären, was keines ist. Mein Blog sieht viel schicker aus als alle anderen. Liebe Leute, es gibt unglaublich viel schick aussehende Blogs, es gibt unglaublich viel schick aussehende günstige Templates. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Die Optik ist absolut austauschbar. Was ihr braucht, ist ein Inhalt, nicht die äußere Erscheinung. Klar, man möchte sich natürlich positiv präsentieren und ein schöner optischer Eindruck ist etwas, das einen dabei unterstützt. Aber wenn der Kern kein Inhalt ist, dann werdet ihr vielleicht einen Leser mit eurer Optik ansprechen, aber nicht halten und ihr wollt, dass die Leser bei euch bleiben. Meine Rezensionen sind besonders qualitativ. Yo, das glaube ich euch gerne. Aber der Leser muss sie ja erstmal lesen. Der muss sie erstmal finden, bevor er feststellen kann, ob das, was ihr schreibt, ihnen gefällt, ob sie was damit anfangen können, ob das etwas ist, womit sie langfristig Zeit verbringen, denn das ist etwas, das die Leser euch geben. Sie schenken euch einen Teil ihrer Lebenszeit. Ist vielleicht ein kleiner Teil, 10 Minuten oder 20 Minuten pro Woche, aber es ist ein Teil Zeit, der euch gewidmet wird, euren Gedanken, euren Ideen. Ich antworte immer ausführlich auf Comments. Ja, liebe Leute, das machen alle. Oder zumindest fast alle. Es gehört so ein bisschen zum guten Ton, dass man das macht. Denn wenn jemand einem die Zeit widmet, einen Comment zu schreiben, das Ganze zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen, sollte man höflich genug sein, darauf zu antworten. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist Höflichkeit. Mein Blog gibt es schon so viele Jahre. Jo, gibt es auch viele andere. Auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass man bei einer Sache lange dabei ist. Das ist bewundernswert. Finde ich auch super, wenn ich Blogger kennenlerne, die mir sagen, hey, ich bin schon 5 Jahre dabei oder 7. Mein Blog gibt es schon 10 Jahre. Wahnsinn, Respekt. Auf die 10 Jahre muss ich erst noch kommen. Dieses Jahr komme ich auf 5. Aber das haben auch viele andere. Das hebt einen nicht aus der Masse heraus. Also müssen wir schauen, wie heben wir uns aus der Masse raus? Wie machen wir uns besonders? Was kann uns besonders machen? Was kann ein Alleinstellungsmerkmal sein? Dazu brauche ich mal kurz eure Mithilfe. Ihr habt alle 2 gesunde Arme, einen davon bitte heben, wenn ich eine Frage stelle. Wer von euch mag Star Wars? Okay, schaut euch gut um. Es sind doch schon einige. Wer von euch mag Game of Thrones? Es sind schon ein paar mehr. Super. Wer von euch kocht gerne? Wow, okay. Wer von euch macht Do-it-yourself-Sachen wie Stricken, Nähen, Sachen aufhübschen? Ja, sind eine Menge, nicht wenige. Wer von euch macht Sport zum Beispiel? Jo, oh super, auch ganz viele fitte Leute. Wenn ihr euch hier umgeguckt habt, sind das potenzielle Themen, zu denen ihr Leser finden könntet? Zu Star Wars, zu Game of Thrones, zum Stricken, zum Kochen, zum Sport. Das ist ein Teil, womit ihr zu eurem Alleinstellungsmerkmal kommen könnt. Denn ein simples Alleinstellungsmerkmal kriegt ihr über ein Thema. Ihr rezensiert, klar, aber hauptsächlich rezensiert ihr zu einem Thema. Auf meinem Blog selbst findet man relativ viel zu Star Wars. Ich bin ein großer Star Wars-Fan. Ich habe mit verschiedenen Verlagen eine Kooperation. Wenn irgendwas Neues erscheint, hebe ich die Hand, sage, bitte gib mir das. Ich kriege es. Ich rezensiere es. Die Leute, die meinen Blog kennen und Star Wars mögen, lesen es. Darüber kommen relativ viele Leser zu mir. Und genau dasselbe könnt ihr auf eurem Blog machen. Es muss natürlich ein Thema sein, für das ihr brennt, das ihr super toll findet. Ich könnte stundenlang über Star Wars reden, übers Kochen wahrscheinlich eher weniger und über Stricken überhaupt nicht. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es muss was sein, was euch richtig gut passt, wo ihr sagt, yes, darüber weiß ich viel, darüber könnte ich viel schreiben. Denn dann könnt ihr auch andere Dinge schreiben als ausschließlich Rezensionen. Dann könnt ihr zum Beispiel verschiedene Bücher vergleichen. Dann könnt ihr Büchertipps geben. Dann könntet ihr beispielsweise auch mal darüber schreiben, hey, wie stelle ich mir denn den Ausgang der Story vor? Bei Game of Thrones könnte man das im Augenblick hervorragend tun, denn der gute George R. R. Martin lässt uns ja warten. Wie könnte Game of Thrones ausgehen? Was sind die beliebtesten Helden? Wer beißt denn bei den nächsten Büchern ins Gras? Das wissen wir nicht, aber wir wissen ganz sicher, irgendjemand wird sterben. Es ist Game of Thrones. Also, ne? So.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.